Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu Ad Hoc, dem Podcast des Maklerpools BCA und der Bank für Vermögen. Mein Gesprächspartner, mir zugeschaltet in Oberursel, Dr. Frank Ulbrich, Vorstand beider Unternehmen. Hallo, lieber Frank.
Hallo, lieber Björn.
Ja, da sind wir beim Weihnachtsspecial, könnte man fast sagen. Der Dezember ist ja immer so die Zeit, wo wir in den Medien, sei das in Printform oder sei das online, die Jahresrück- und Ausblicke finden. Und ich dachte mir, das ist doch mal eine ganz gute Gelegenheit, dich als allererstes mal zu fragen, was du denn von sowas hältst. Also, was nutzt es eigentlich, sich mit dem vergangenen Jahr zu beschäftigen und was es einem gebracht hat, außer dass man wirtschaftlich gucken muss, ob man sein Geld verdient hat. Was hältst du von den Jahresrückblicken?
Na ja, okay. Also, sollte man machen, kann man machen. Da kann man sich tatsächlich mal besinnen, was ist gut, was ist schlecht gelaufen, was kann man im nächsten Jahr einfach besser machen oder was sollte man im nächsten Jahr einfach mal nicht tun. Und von daher ist so ein Rückblick gar nicht so schlecht, aber ich bin dann auch nicht so der Typ, der dann da in tiefste Philosophie Gedanken dann sozusagen abtaucht, um tagelang über Rückblicke nachzudenken. So ein Rückblick dauert dann meistens mal 5 bis 10 Minuten und dann weiß man eigentlich die Richtung auch fürs nächste Jahr, ne?
Also, das ist gut.
Aber wir können gerne zurückblicken, gar kein Thema.
Das werden wir gleich mal tun und vielleicht sind es eher 10 Minuten als 5 Minuten, aber ich glaube, es ist auch deshalb wichtig, wie heißt das so schön, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich und wenn man die Geschichte kennt, dann kann man daraus gewisse Rückschlüsse auf die Zukunft ziehen, wenngleich wir ja alle durchaus auch in den letzten Jahren einmal mehr gemerkt haben, dass bestimmte Dinge unvorhersehbar sind. Das habe ich neulich von einem Chefvolkswirt gelernt. Risiken kann man ausrechnen, aber Unsicherheiten, er hatte das Kürzel VUCA dafür, von denen wird man einfach dann übermannt. Ich glaube, so Pandemie war zum Beispiel so ein Thema. Ja, dass das grundsätzlich sein kann, das war klar, aber trotzdem hatte man nicht statistische Wahrscheinlichkeiten, wann die nächste vor der Tür steht. Kommen wir zur Prognose. Was hältst du denn davon? Es gibt viele Prognosen in diesen Tagen. Wir machen ja zum Beispiel bei uns ja auch das Forecast. Gucken alle gemeinschaftlich mal in die Glaskugel rein. Was hältst du von solchen Prognosen für das nächste Jahr? Ist das vertane Liebesmüh? Ist das, ja, wenn die Leute das brauchen, sollen sie welche haben? Schaust du dir welche an?
Naja, gut, also natürlich gucken wir uns das ganze Thema an mit den Prognosen, damit man halt auch mal weiß, was die Mehrheit so denkt. Aber wir wissen ja alle, ne, Prognosen sind halt schwierig, vor allen Dingen dann, wenn sie die Zukunft betreffen. Klar, man muss sich damit auseinandersetzen, aber ich glaube, als alter Börsianer so eine Regel mal auszusprechen, zu sagen, die Mehrheit irrt, trifft das ja auch oftmals zu, aber insoweit Prognosen gucken wir uns an, also vor allen Dingen eben auch in den unterschiedlichen Assetklassen und ja, sie sind natürlich auch ein Stück weit eine gewisse Orientierungshilfe. Aber wir haben halt auf der anderen Seite, also so ist zumindest auch mein Empfinden und da jetzt vielleicht auch ein paar Minuten Rückblick oder ein paar Worte zum Rückblick. Ich habe irgendwo so den Eindruck, dass die Welt komplexer und schwieriger wird. Also vor allen Dingen, nachdem uns ja eine gewisse geglaubte Sicherheit in den letzten 10, 20, 30 Jahren, nämlich eine sichere und kriegsfreies Europa, das ist halt ein Stück weit verloren gegangen. Und deswegen ist es dann halt auch einfach schwieriger. Du hast es ja auch gerade gesagt, die Einschläge, Corona und so weiter kommen und man kann sie eben nicht berechnen, man kann sie eben nicht voraussehen. Das sind dann eben auch natürlich alles Dinge, unter den Voraussetzungen ist es natürlich dann auch immer schwierig oder unter den Bedingungen ist dann auch immer schwierig, eine Prognose als solches abzugeben. Und Prognosen, und wenn man das jetzt auch mal so ein bisschen aufs unternehmerische Handeln mal so ein Stück weit abstellt, ist es, jetzt kommt da auch sehr offenkundige Kritik in Richtung Politik, vor allem der nationalen Politik. Wenn ich als Unternehmer oder als Vorstand Prognosen wage oder Planungen mache fürs nächste Jahr, dann ist auch das in den letzten Jahren und ja, auch natürlich fürs nächste Jahr gesprochen, alles ein Stück weit schwieriger geworden, weil halt einfach gewisse Planungssicherheiten fehlen und Prämissen. Ne? Also die Politik schlägt ja immer mehr Kabriolen, schlägt in Kerben rein, wo man einfach sagt, boah, also mein Unternehmertum war immer mit Unsicherheit geprägt, verstehe mich da jetzt nicht falsch, ja. Aber man hat zumindest mal so einen ordnungspolitischen Rahmen gehabt, man hat einen steuerlichen Rahmen gehabt, in dem man sich bewegen konnte, wo man mal eine gewisse Kalkulationsgrundlage und auch mal eine gewisse Planungssicherheit hat. Aber das, was jetzt hier also politisch auch angetrieben wird, gerade jetzt auch in den letzten 2, 3 Jahren, führt eher zu Verunsicherung. Diese Verunsicherung führt auch zu Investi also zu dazu, dass auch Investitionen nicht stattfinden oder zurückgehalten werden oder vielleicht nicht in dem Rahmen stattfinden, wie sie stattfinden sollten. Und das schlägt sich dann natürlich auch in den Wirtschaftsdaten ein Stück weit nieder. Wobei ich ganz ehrlich sa sagen muss, weltweit ist das Klima so schlecht nicht wirtschaftlich. Aber national gesehen ist die Stimmung halt einfach schlecht. Sie war halt schlecht über den Sommer. Und das sind dann auch die Themen, warum wir heute wirtschaftlich mit einem Negativwachstum dastehen, wo wir stehen. Also das ist zumindest meine Interpretation.
Ja, und mit den Prognosen ist es ja auch schwierig, wie schon Mark Twain wusste, vor allen Dingen, wenn Sie sich auf die Zukunft beziehen, eine lineares Weiterdenken dessen, was man zuletzt gesehen hat, reicht da ja meistens nicht aus. Aber dazu kommen wir dann vielleicht gleich noch. Wenn du also jetzt dein persönliches für die Fondsbranche Jahresrückblick-Video schneiden solltest, sowas gibt es ja dann immer im Fernsehen, Menschen 2023 und weiß nicht was. Was wären die vier, fünf Einstellungen, wo du als der Regisseur Frank Ulbricht sagen würdest, für dieses Jahr 2023, für die Fondsbranche, da einfach ein paar Kameraeinstellungen machen sollte? Was wären die kurzen Sequenzen, wo du sagst, die fände ich, bleiben für mich in Erinnerung und die würde ich da bringen wollen?
Naja, also ein Thema vom Markt her kommt, hat uns der Markt, der Kapitalmarkt oder die Kapitalmärkte insgesamt per Saldo ja überrascht. Also es gab ja nur wenige Stimmen, die gesagt haben, zum Ende des Jahres DAX Richtung 17.000, Dow und Co. Auch wieder an den Höchstständen. Also ich selbst war ja auch pessimistisch, habe dann zwischendurch mal irgendwann recht bekommen, alles gut. Aber wir sehen halt auch, wie so ein Markt sich dann innerhalb von 4 bis 6 Wochen wieder berappeln kann. Also der Herbst, beziehungsweise jetzt eben Oktober, November waren ja maßgeblich, konnte man das ja sehen. Dass die Zinssäule sich so entwickelt hat, ist auch unter Schmerzen, muss man sagen. Also viele haben ja auch Mitte des Jahres schon mit fallenden Zinsen oder eher nachgebenden Renditen wieder gerechnet. Jetzt hat das jetzt erst zum Jahresende stattgefunden. Das ist sicherlich auch nochmal so ein Punkt, wo ich sage, sind auch einige Enttäuschungen über den Sommer gewesen. Das hat uns dann ja auch der Markt entsprechend quittiert. Und insoweit muss man sagen, was die Märkte betrifft, eigentlich gar kein so schlechtes Jahr. Ja, wir sind ja überall im Plus. Was jetzt aber natürlich unsere Branche und das, wo wir unterwegs sind, eben betrifft, muss man auch sagen, sind die Neuanlagen, die wir gesehen haben, trotz der Märkte ein Stück weit ja, unter den Erwartungen geblieben. Ich meine, wir sind immer noch über dem 18er, 19er Niveau, aber können natürlich an die Spitzenjahre 2021 zu Corona-Zeiten halt einfach auch nicht mehr anknüpfen. Das ist ganz klar. Warum ist das so? Weil wir halt eben in der Veranlagung doch halt einfach auch wirklich einen Wettbewerber bekommen haben, nämlich namens Zins- und Festgeldkonten. Da gibt es halt jetzt wirklich risikolos 3, 3,5, 4, 4,5%. Und da muss man dann schon mal einen Anleger überzeugen, dass das zumindest unterjährig mal doch eher nochmal eine reale Negativverzinsung war. Und dass es da sicherlich auch interessantere Geldanlagen gibt. Ja, also, aber das sind so zumindest vom Markt her die Highlights gewesen in 23. Ja, und regulatorisch diese nicht endende Story mit diesem Provisionsverbot aus meiner Sicht nach wie vor ideologisch getrieben. Ich habe es, glaube ich, in der vorletzten Podcast schon mal gesagt. Am Ende des Tages sollten auch hier die Anleger nicht entmündigt werden. Jeder Anleger soll doch bitte selbst entscheiden, wie er seine Beratung vergüten will, ob jetzt über Honorare, über Servicegebühren oder eben über eine Bestandsprovision, was dann auch zu einer dazu führt, dass die Performance dann halt natürlich eine andere ist. Aber das sind halt auch erste Entscheidungen, die soll doch der Anleger treffen. Und es wäre ein Gutes, wenn die EU an der Stelle auch mal einsehen würde, dass unsere Branche oder die gesamte Fondsindustrie in den letzten 10, 15 Jahren sehr, sehr viel getan hat in Richtung Transparenz, in Richtung Beratungsqualität. Und ich denke mir, dass diese latente Verunsicherung, die da stattfindet, die dürfte jetzt einfach mal ein Ende haben.
Das mit dem Provisionsverbot erinnert mich immer so ein bisschen an die Gänseblümchen. Es kommt nicht, es kommt, es kommt nicht. Was ist denn im Augenblick eigentlich der letzte Stand? Ich drohe da den Überblick zu verlieren. Kommt es jetzt noch oder kommt es nicht vor der Europawahl?
Ja, also vielen Dank, dass du es sagst, dass du Überblick verlierst. Mir geht es genauso. Mein derzeitiger Stand ist, dass da vor der Wahl jetzt nichts mehr kommen wird. Ich will auch hoffen, dass es auch dabei bleibt.
Ja, das waren schon mal zwei Einstellungen, Märkte und Regulierung. Hast du noch ein, zwei? Sonst mische ich dir mal welche rein. Es geht nichts mehr ohne ETF. Die sind auch im Vermittlermarkt angekommen, Fragezeichen. Auch das ist ja, wenn man sich die Absatzstatistiken anschaut, absolut phänomenal zu sehen, wie exponentiell jetzt das Wachstum der ETF-Industrie in diesem Jahr gewesen ist.
Ja, also ganz klar, also es zieht auch bei uns ein. Also das ist bei in Richtung Diversifikation von Portfolien spielt das natürlich eine ganz maßgebliche Rolle und damit natürlich auch erst recht im vermögensverwaltenden Bereich, wo wir auch in diesem Jahr wieder sehr, sehr gut gewachsen sind. Wo auch die Berater beziehungsweise da die Kollegen, die eben auch den Advice machen, eben für die vermögensberatenden Strukturen. Da spielen ETFs natürlich eine große Rolle, ganz klar als Beimischung. Und auch das habe ich in einem der letzten Podcasts halt auch gesagt, warum auch nicht als Beimischung, weil ja auch oft die Frage gestellt wird, aktiv, passiv, wer verdrängt da jetzt wen und so weiter. Ja, ich glaube gar nicht, dass man das immer so absolut dann behaupten muss. ETFs sind da. Es gibt gute, sehr gute ETFs und als Depotbeimischung allemal tauglich, als Alleinstellung fürs gesamte Portfolio würde ich es dann eher nicht machen. Also von daher, ja, Wachstumspfad, Punkt.
Was wir, glaube ich, beide wahrgenommen haben und vielleicht auch mit einem weinenden Auge wahrgenommen haben, ist so ein bisschen die Art und Weise, wie das Thema Nachhaltigkeit in diesem Jahr unter Politik, Regulierung, medialer Berichterstattung, Produktpenetranz gelitten hat. Da stellt sich für mich schon so ein bisschen die Frage, Mohrib Latif hat ja gesagt, dass das Wort Klimawandel und Klimaschutz inzwischen so verbrannt sei, dass es wahrscheinlich eher ein rotes Tuch geworden ist für die Leute, als dass es sie dafür sensibilisiert, anders leben zu wollen. Glaubst du, dass hier mit dem Thema nachhaltige Investments das eine ähnliche Entwicklung nehmen könnte?
Naja. Du hast einen Punkt ganz gut angesprochen oder ganz wichtig angesprochen, ist das Thema Klimawandel und ob diese Begrifflichkeiten, ob die verbrannt sind. Ich würde sagen, ja, also derzeit ist das einfach so, weil ich will das ja mal vielleicht auch ein bisschen provokativ beschreiben. Ich meine, es ist ja im Moment, egal welche Wetterphase wir haben, ne, es ist ja alles immer Klimawandel und so weiter. Und dass wir da eine Situation haben, die nicht optimal ist, wissen wir alle, ja. Aber der Begriff oder alles, was damit zusammenhängt, wird so inflationär verwendet im Moment, dass sich damit dieser Begriff dann auch irgendwann mal totläuft und die Leute es nicht mehr hören können. So, und diese Erfahrung machen wir nicht nur im Bereich, wenn man in Gesprächen unterwegs ist oder mit Partnern spricht oder auch privat mit Freunden, Bekannten und so weiter spricht. Und auch da wieder haben wir in diesem Jahr eine politische Situation erleben müssen mit der Einführung des Heizungsgesetzes und diesen ganzen Maßnahmen, die damit verbunden sind, wo im Grunde genommen eine sehr, sehr hohe Verunsicherung zurückbleibt. Und kommen auch da wieder zu dem Thema. Verunsicherung führt immer auch zu schlechten Stimmungen, führt auch eben zu Nichtinvestitionen und auch zu Nichtkonsum. Das ist halt einfach dieses Problem. Und wir merken das zum Thema Nachhaltigkeitspräferenzen im Beratungsbereich. Wir haben im Grunde genommen gesehen, dass jetzt eigentlich ab dem Sommer oder seit dem Sommer dieses Thema der Nachhaltigkeitspräferenzen, gerade auch in Richtung Klima und erneuerbare Energien, das hat seit dem Sommer sehr, sehr stark abgenommen. Die Kunden wollen zumeist in diesen Dingen nicht beraten werden. Das ist leider so. Wobei das Thema Nachhaltigkeit ja jetzt nicht nur Umwelt ist, sondern ja auch noch andere Komponenten hat. Aber ich glaube, dass die Bevölkerung insgesamt dieses Thema im Moment, ja, wie soll ich sagen, zu häufig hört und es deswegen eben auch da, wo es sich vermeiden lässt, dann auch vermeidet. So, das ist der eine Punkt. Dann haben wir ja interessanterweise dann auch von unserem BaFin-Präsidenten gehört, dass wenn man jetzt in Richtung Anlageberatung guckt zum Thema Nachhaltigkeit, dass da ja auch die Äußerungen sind, dass man das Ganze vielleicht doch nochmal überdenken sollte, weil es halt einfach zu komplex ist in der Beratung und weil es eben mit dieser Komplexität eigentlich auch zum Gegenteil von dem führt, was man sich eigentlich erwartet hat. Und damit hat der Mann auch recht aus meiner Sicht. Man müsste es tatsächlich reduzieren. Und ich habe das hier auch bei unseren Partnerinnen und Partnern mal gesagt. Wir waren ja ziemlich weit mit da vorne bei diesen ganzen Themen, haben das ja auch technisch, glaube ich, alles sehr gut gelöst, weil wir auch gesagt haben, dieses Thema wird bleiben. Es wird auch bleiben. Davon bin ich auch überzeugt. Aber möglicherweise muss man es erstmal noch mal ein bisschen runterdampfen. Ich glaube, wenn man erstmal in der Beratung über den Weg käme und sagen würde, also, es gibt halt bestimmte Branchen, die haben möglicherweise keine Zukunft mehr, Stichwort fossile Brennstoffe und sind eben in Bereichen unterwegs, die tatsächlich dann mal zu der aussterbenden Spezies führt durch das Thema Klima, durch das Thema Umwelt und so weiter. Ich glaube, wenn man das eher so risikobasiert angehen würde, dann hätte man da am Anfang doch schon einiges getan. Und dann kann man ja tatsächlich hergehen und kann sagen, man berät in Produkten, ich sag mal, sehr im erneuerbaren Energiebereich sind und. Aber eben auch nicht so pflichtgemäß, ja. So, das ist halt einfach der Punkt. Und vielleicht muss man sich über den Weg annähern. Ich glaube auf der anderen Seite aber, dass gerade dieses Thema ESG, Nachhaltigkeit, das Thema wird bleiben. Das wird auch Präsenz bleiben und es wird auch in Zukunft wieder an Bedeutung gewinnen. Und deswegen würde ich das momentan eher so als Delle sehen, auf dem Weg vielleicht nochmal darüber nachzudenken und zu sagen, man guckt sich das nochmal in Ruhe an in den nächsten Jahren und kann dann im Grunde genommen die Themen, die man dort abfragt, die man beantwortet haben will vom Kunden, dann vielleicht nochmal entsprechend als solches hochfahren. Ja, also davon bin ich überzeugt, dass das so laufen wird. Ja.
Ich wünsche uns allen, dass du da recht hast. Damit würde ich sagen, ist unser Jahresrückblick-Video fertig. Das ist eine runde Sache, wir können das senden. Jetzt ist ja bei vielen Unternehmen das Kalender ja auch das Geschäftsjahr. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei uns ist es so, aber mit anderen Worten, man kann dann jetzt schon mal so langsam ein Gefühl dafür entwickeln als Vorstand, wo man denn rauskommt. Also das Zielfoto ist, glaube ich, schon erkennbar. Deshalb die Frage, wie wird dann das Jahr für euch, Bank für Vermögen BCA im Komplex gewesen sein. Davor hat es ja sehr, sehr gute Jahre gegeben. Ist das jetzt eins, was sich an diese Reihe von Siegen sinngemäß anschließt als logische Fortsetzung? Oder hat man auch hier gemerkt, dass die Marktstimmung, die sich verändert hat, die Produktwahl, die sich vielleicht auch verändert hat, sich im Konzernergebnis widerspiegelt?
Naja, jetzt muss ich eins vorwegschicken, weil wir sind ja eine Aktiengesellschaft. Ne? Wir haben neben den Versicherern, die an uns beteiligt sind, natürlich auch noch weitere Aktionäre bei uns im Kreis. Also insoweit siehst du mir bitte nach, dass ich jetzt zu Zahlen explizit natürlich so nichts sagen kann. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist aber, eine Tendenz abzugeben. Und das ist ja genauso, wie du es jetzt auch gerade geschildert hast. Wir haben ja zwei große Bereiche. Wir haben jetzt zum einen den Investmentbereich, einmal den Versicherungsbereich. Der Versicherungsbereich hat sich sehr erfreulich entwickelt. Da muss man aber auch sagen, da waren auch bestimmte, also zwei Komponenten, die das geprägt haben. Zum einen sicherlich Nachholeffekte aus dem letzten Jahr. Stichwort Ukraine-Krieg, Inflation und so weiter. Und das mit dem Krieg hat sich leider ja noch nicht so entwickelt, dass er vorbei ist. Auf der anderen Seite hat aber das Thema Inflation doch jetzt im Jahresverlauf sehr, sehr gut nachgegeben. Und man merkt halt schon, dass es an der einen oder anderen Stelle im Versicherungsbereich einen ganz schönen Schub gegeben hat und wir da auch ganz gut gewachsen sind. Wir werden auch im Investmentbereich wachsen, allerdings dann eben so stark nicht. Ich hatte es gerade gesagt, alles, was das Thema Neuabschlüsse und so weiter betrifft, sind wir da so ein bisschen hinter den Erwartungen geblieben. Das ist der Punkt. Auf der anderen Seite haben wir aber auch einen ganz guten Bestandszubau hinbekommen in diesem Jahr. Haben ein paar schöne große, ein paar schöne, also ein paar Partner dazu bekommen mit schönen großen Beständen, so dass man jetzt auch wieder in Richtung 7 Milliarden Wertpapierbestand wachsen wird in diesem Jahr. Aber wie gesagt, in Richtung, ja, also insoweit sind wir eigentlich unzufrieden. Und wir haben ja auch jetzt das zweite Jahr mit Investitionen hinter uns. Wir haben uns Investitionsprogramme ja ergeben als Strategie in den letzten 2 Jahren, haben vor allen Dingen, was Software betrifft, Beratungsstrecken und so weiter, jetzt im Grunde genommen eigentlich weitestgehend alles fertig, sodass wir im nächsten Jahr durchstarten können. Und da haben wir ja einige schöne, interessante Kooperationen und einige neue Kunden und Berater, die bei uns in den Startlöchern stehen. Also insoweit einen sehr, sehr guten Ausblick für 2024.
Das, worauf du jetzt gestanden hast in den letzten 20 Minuten, das ist sehr dickes Eis. Jetzt nehme ich dich beim Händchen und führe dich auf das dünne Eis, denn jetzt kommen wir natürlich noch zu den Prognosen. Und bei den Prognosen ist es ja in den letzten Jahren so üblich geworden, dass man das in Form von Thesen formuliert. Entweder von denen, wo man sagt, was auch im nächsten Jahr höchst unwahrscheinlich ist, dass es passiert, aber was ich für wahrscheinlich erachte, dazu mache ich mal ein paar Thesen. Und deshalb die Frage an dich. Kannst du uns drei Thesen von dir für das nächste Jahr mit auf den Weg geben, wo du sagst, zu denen stehe ich, da meine ich, das kommt auch so?
Boah, das ist ja eine tolle Fragestellung. ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, wenn wir wieder mal vom Kapitalmarkt herkommen, ich bin hin und her gerissen. Ich sage es ganz ehrlich. Also wir haben in diesem Jahr eines gesehen, dass die Inflationsraten sich da, also in der Tendenz dahin entwickelt haben, wo die meisten Prognosen auch hingegangen sind, gesagt haben, also die Inflationsraten gehen klipp und klar sehr, sehr stark zurück und gehen auch wieder in den Bereich, den man vertreten kann, irgendwo so in Richtung zwischen 2 und 3%. Ja, das haben wir jetzt auch in den letzten Berichten gesehen, in den letzten Monaten, dass die Tendenz da stimmt. Was dann natürlich dazu führt, dass am langen Ende auch die Zinsen zurückgegangen sind, das hatte ich ja vorhin schon erwähnt, gerade mit Blick auf den 10-jährigen Bereich, da waren wir August, September irgendwie bei 3,0 knapp. Jetzt sind wir bei 2,10, 2,15 irgendwo in dem Bereich. Also da hat sich auch schon einiges getan. Also wenn diese Tendenz so bleibt und sich das auch, ich sage mal, im ersten Halbjahr so fortsetzt, könnte ich mir vorstellen, dass der Immobilienmarkt sich wiederbeleben wird. Das hängt natürlich zum einen damit zusammen, dass die Preise etwas gerutscht sind. Zum anderen, wenn man denn mal guckt, mal die Hypothekenbanken oder alles, was Hypothekendarlehen betrifft, da reagiert man natürlich dann schon auch sehr schnell auf Zinsänderungen. Und da sieht man jetzt halt auch schon im 10-Jahres-Bereich wieder eine klare 3,4, ja, 3,5 habe ich, also 3,4 habe ich jetzt Anfang der Woche gesehen. Bei der einen oder anderen Bank im 10-Jahres-Bereich. Also das, was so ein Hemmschuh war für den Immobilienmarkt, nämlich der gestiegene Zins, das könnte sich jetzt alles wieder etwas setzen. Und sollte es tatsächlich nochmal so weit kommen, dass der 10-Jahres-Zins oder die Rendite noch ein bisschen rutscht und wir wieder in Richtung 3% Hypothekenzins gehen, ich glaube, dann werden wir auch wieder eine Entspannung am Immobilienmarkt bekommen und werden auch wieder mehr Transaktionen als solches sehen. Also auch da wieder der Verweis dann eben auch auf Immobilienaktien, Immobilienwerte. Nehmen wir mal eine Vonovia. Die hat sich ja jetzt auch wieder klasse entwickelt. Ich glaube, von 17, 18 sind wir da jetzt bei 26 Euro. Das sind ja auch immer so, wenn man sagt, so die Börse läuft vorweg, dann kann das ja ein ganz guter Indikator sein. Ja, das wäre so die eine These. Insgesamt, was so das konjunkturelle Umfeld anbelangt, muss ich ganz ehrlich sagen, war jetzt gerade für Deutschland gesehen die Stimmung ja wirklich arg, arg schlecht in diesem Jahr. Und wenn wir uns die ganzen Frühindikatoren angucken, die wir jetzt seit ein paar Wochen sehen, da sieht man schon auch eine Erholungstendenz. Und ich hoffe mal einfach, dass sich so diese Negativstimmung, die wir hier haben, dass die sich ein bisschen löst und dass unsere Wirtschaft im nächsten Jahr wieder ja, wie soll ich sagen, einen neuen Impuls, neuen Schub bekommt. Aus sich heraus. Also insoweit bin ich auch, was die Wirtschaft betrifft, optimistisch. Das wäre so mal das zweite Bild, wo ich einfach sage, daran würde ich mich messen lassen, immer auch unter Voraussetzung, dass jetzt nicht wieder irgendwo Krieg ausbricht. oder irgendwelche Einschläge kommen. Aber das müsste so laufen, ob das dann tatsächlich für eine 1 vom Komma reicht im Wirtschaftswachstum in Deutschland, hinaus, ja. Also, wobei man dazu sagen muss, ja, ob plus 0,8 oder plus 1,2, es ist völlig, also ich finde diese absolute Zahl im Verhältnis eigentlich immer noch sehr dürftig. Eigentlich müssten wir viel höhere Wachstumsraten haben, um dann eben auch tatsächlich die Wirtschaft weiter florieren zu sehen. Das ist die zweite These. Die dritte These ist zum Kapitalmarkt, dass ich fürs nächste Jahr kein klares Bild habe. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also von der Zinsseite her kommt, müssten die Märkte eigentlich weiterlaufen. Gar kein Thema, wenn man jetzt unterstellt, dass die Wirtschaft auch gut läuft, die Gewinnprognosen anhalten, müssten auch die Aktienmärkte weiter gut laufen. Wir sehen aber auf der anderen Seite eben auch wieder jede Menge Pessimisten, gerade eben in Richtung Amerika, die eben einfach sagen, ja, der Zins muss sich nochmal durchsetzen, der wird sich auch durchsetzen. Er ist nun mal höher statt, oder in Europa statt einer Null steht halt auch am langen Ende dann immer noch eine 2,0 oder 2,5 halt da, wie wir es jetzt gerade besprochen haben. Und die Wirtschaft muss das auch erstmal verarbeiten. Ja, das ist richtig. Einige Anleihen werden erst nach und nach auch auf der Unternehmensseite fällig, so dass man dann eben zu höheren Coupons sich refinanzieren muss. Das wird vielleicht auch irgendwo nochmal in der Wirtschaft ankommen. In Amerika spricht man ja nach wie vor davon, dass das eben auch nochmal in eine Rezession münden kann. Aber da ist das Bild sehr unübersichtlich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich traue mich da in dieses Fahrwasser nicht rein, weil die Wirtschaft in Amerika, sehen wir ja, es läuft ja relativ vernünftig, ja. Also da kann man ja nichts anderes sagen. Aber insoweit, also der Rahmen spricht eigentlich für positive Aktienmärkte. Aber wenn wir alle so ein klares Bild haben, dann kommt es halt meistens anders. Also von daher, wenn du mich jetzt nach irgendwelchen Indexständen fragst, wirst du heute keine Antwort bekommen, weil ich habe kein Gefühl dafür im Moment, sage ich ganz ehrlich.
Also es ist ja häufig so, dass man am Ende eines Jahres, wenn die Prognosen für das nächste kommen, so eine Konsensmeinung da sieht. Ich glaube, in diesem Jahr ist das schon sehr divergent, was man da sieht. Ich will nicht sagen gleich verteilt zwischen Bullen und Bären, aber es gibt prominente Vertreter für beide Lager und deshalb, ich kann das gedanklich nachvollziehen, was du da sagst. Ja, wir sind schon fast am Ende angelangt. Ich könnte dich jetzt noch fragen, ob du deine Weihnachtsgeschenke alle gepackt hast oder nicht, ob du deine Weihnachtsfeiern schon hinter dir hast. Das mache ich gar nicht. Aber ich werde dich natürlich noch nach deinen Vorsätzen fragen, für das neue Jahr. Denn da nehmen sich ja alle was vor. Viele sagen, ich tue das nicht, aber eigentlich tun sie es doch. Sie sagen das nur nicht, damit man sie nicht anschließend dran misst, dass aus den Vorsätzen nichts geworden ist. Deshalb frage ich dich zum Schluss. Ein Vorsatz als der Vorstand der BCA und der Bank für Vermögen für nächstes Jahr, was du dir genommen hast, und einen privaten Vorsatz, wo du sagst, da stehe ich zu, das will ich nächstes Jahr mal versuchen.
Naja, für das Unternehmen hatte ich ja gesagt, haben wir für 24 wirklich einen guten Plan und, glaube ich, einen sehr, sehr guten Forecast. Also insoweit gilt es, den natürlich eben zu erreichen. Natürlich eben auch mit den neuen Funktionen, die ich dann ab 1.1. Dann haben werde, wie zum Beispiel den Versicherungsbereich eben als auch den Vertrieb. Da muss man, die Themen kommen noch dazu und insoweit ist das alles sehr herausfordernd, also auch sehr, sehr spannend. Und ich denke, dass das 2024 wirklich sehr, sehr gutes Jahr wird. Das ist der eine Punkt. Ja, und persönlich muss man ganz ehrlich sagen, so das eine oder andere an Gewichtsreduzierung, glaube ich, wäre fürs nächste Jahr gar nicht schlecht. Und da ich ein absolut getriebener Zahlenmensch bin, nehme ich dann auch so am 1.1. als Termin wirklich gerne zum Anlass, um zu sagen, so, jetzt legen wir den Schalter mal um und gucken mal, dass wir da das eine oder andere umgesetzt kriegen. Weil es sind halt immer noch so ein paar Rest-Corona-Kilos, die wollen und wollen nicht weg. Und mal gucken, ob es gelingt, das dann mal abzuarbeiten im nächsten Jahr.
Das ist der Klassiker. Man hört ja auch immer, dass in den Fitnessstudio-Ketten im Januar die meisten neuen Mitglieder sich anmelden, aber das dann so Ende des ersten Quartals schon dazu führt, dass die ersten auch wieder abbestellen wollen. Dann schauen wir mal, was bei dir draus wird.
Weil das ein guter Punkt ist, den du gerade sagst. Ich hatte dir ja erzählt, wir sind umgezogen mit unserem Unternehmen, 1 Kilometer näher ran an Frankfurt, ja, aber immer noch in Oberursel beheimatet. Und du wirst wirklich lachen, bei uns in diesem Bürokomplex zieht tatsächlich auch eine Fitnesskette ein. Und unsere Mitarbeitenden stehen also auch wirklich in den Startlöchern, weil wir mit denen einen ganz guten Kontrakt haben und wir dann also alle die Möglichkeit haben, dann dieses Fitnessstudio zu stürmen. Und das ist vielleicht ein ganz guter Impact und trägt vielleicht dazu bei, dass bei den Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht Ähnliches vorhaben, dass das dann auch tatsächlich gelingt im nächsten Jahr.
Frank, ich danke dir für das Interview. Ich wünsche dir ein frohes Fest und einen guten Rutsch und dasselbe gleiche auch den Zuhörern des Podcasts hier von Ad hoc. Sehen Sie zu, dass Sie gut über die Weihnachtstage kommen und ich wünsche uns allen einen guten Rutsch in ein hoffentlich erfolgreiches und gesundes neues Börsenjahr. Bis dann, auf Wiederhören.
Auch von meiner Seite aus vielen Dank fürs Zuhören. Björn, recht herzlichen Dank für deine Moderation in dem Podcast. Macht immer sehr, sehr viel Spaß. Ich wünsche dir, deiner Familie und deinem Team alles, alles Gute, schönes Weihnachtsfest, guten Rutsch und wir sehen und hören uns im nächsten Jahr. Alles Gute für alle, ne? Danke.